Ja, ganz herzlich willkommen zum dritten Abend der Abendbibelschule hier in Schopfloch. Schön, dass Sie da sind, hier in der Kirche. Herzlich willkommen auch allen, die im Livestream uns jetzt live zugeschaltet sind oder vielleicht auch noch im Anschluss den Abend hören. Schön, dass wir diese Reihe hier veranstalten dürfen in Schopfloch. Wird ja gemeinsam veranstaltet von der Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen und gemeinsam mit der Christusbewegung Lebendigen Gemeinde im Bezirk Freudenstadt. Falls sich jemand wundert, wer ich bin, Bernd Geiser mein Name, ich bin eben im Vorstand der Christusbewegung im Bezirk Freudenstadt und darf deshalb den Abend hier von der Fremde her moderieren. Ich komme aus Freudenstadt und bin am Gymnasium Dornstetten Lehrer, das ist ja auch nicht so ganz unbekannt hier in Schopfloch. Sie aber, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Das ist dieses Leitwort dieser Abendbibelschule, schon der dritte Abend. Wir haben reichhaltige, wertvolle Abende bisher schon gehabt, zur Bibel als Quelle und auch zum Abendmahl letzte Woche. Und heute geht es eben um diesen dritten Teil, gemeinsames Leben, was wir in der Kirche haben. Sie hielten fest an der Gemeinschaft. Das soll unser Thema heute sein. Ich freue mich, dass wir als Referenten Dr. Friedemann Fritsch vom Albrecht-Bengel-Haus hier haben. Schön, dass Sie da sind, dass Sie gut nach Schopfloch gekommen sind. Es war noch nicht glatt auf den Straßen, inzwischen ist es ein bisschen glatter geworden. Nachher muss man langsam fahren, glaube ich. Schön, dass Sie da sind und wir freuen uns auf diesen Abend. Jetzt hören wir aber auf ein Lied. Das Musikteam aus Iflingen wird uns ein Lied vortragen. Wir dürfen im Herzen mitsingen.
Thank you.
Ja, ich möchte gern beten, wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass wir Teil dieser deiner Geschichte sein dürfen. Danke, dass wir Teil deiner Gemeinde, deiner Kirche sein dürfen, dass du sie berufen hast, durch alle Zeiten getragen hast bis heute und dass du den Weg weitergehen wirst. Danke jetzt für diesen Abend. Ich bitte dich, dass du einfach segnest, dass du segnest Reden und Hören, dass du in die Herzen der Menschen sprichst über alle menschlichen Worte hinweg. Danke, dass du da bist. Nimm du das weg, was noch stört, was uns an Gedanken vielleicht auch noch im Kopf herumschwirrt von der ganzen Woche. Mach uns bereit, auf dich zu hören. Amen. Ja, noch ein paar Sätze zum heutigen Referenten. Ich habe ein bisschen gesucht. Friedemann Fritsch, Dr. Friedemann Fritsch, 1962 in Heidelberg geboren, Theologe, Theologie studiert in Heidelberg und Tübingen, verheiratet, 4 Kinder, war über 20 Jahre lang im Radio zu hören, als bei Verkündigungssendungen, seit 2018 im Albrecht-Bengel-Haus. Hofft, das stimmt alles so? Jawohl, sehr gut. Was wir an der Kirche haben, manch einer sagt vielleicht, mit der Kirche, ich weiß auch nicht, ich könnte verzweifeln über die Kirche. Ein anderer sagt, auf die Gemeinschaft, mit dem oder mit der kann ich verzichten. Vielleicht sehnt sich der eine oder andere auch nach intensiverer Gemeinschaft, als es in Corona-Zeiten möglich ist. Ich habe ein Zitat gefunden von unserem heutigen Referenten, was, glaube ich, zum Thema passt. Mein Herz schlägt für die Gemeinde als von Gott gewollte Lebensform der christlichen Kirche. Für die Ehrenamtlichen, die ihre Kraft und Zeit nicht selten auch ihr Geld einsetzen. Für Gottesdienste, bei denen nicht die Form oder die Lieder wichtig sind, sondern vor allem die Gegenwart Jesu und die Gemeinschaft der Glaubenden. Es schlägt für junge Menschen, die sich zum Bibelstudium treffen und sich danach beim Sport verausgaben. Ich denke, das passt zum Bengelhaus. Ja, ich bin sehr gespannt, darüber noch mehr zu hören heute Abend und freue mich schon auf den Vortrag. Zuvor hören wir aber noch auf das Motto-Lied dieser Abende. Wir dürfen wieder im Herzen mitsingen, ein Leben gegeben. Vielen Dank.
Und wenn ich war Ja, zunächst sehr herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, für alle, die gekommen sind, denen dieser Abend wichtig ist, und danke für alle, die zu Hause teilnehmen und mithören, und ein herzliches Willkommen auch von mir im Auftrag des Albrecht-Bengel-Hauses. Ich möchte beginnen, indem ich die Frage oder das Thema des heutigen Abends mal ein bisschen genauer anschaue, was wir an der Kirche haben. Ich höre in diesem Satz ein Bekenntnis, nämlich, ja, wir haben etwas, und ein bisschen versteckt eine Frage, was haben wir denn? Beides finde ich erstaunlich. Wenn man sich nämlich umhört oder auf den entsprechenden Foren im Internet umsieht, dann beschäftigen sich die meisten Beiträge damit, was einem an der Kirche fehlt. Also, was wir nicht an der Kirche haben. Man fragt nach den Defiziten, man sucht nach den Fehlern. Ja? Und da ist kaum jemand um eine Antwort verlegen, da reden wirklich fast alle mit. Da wird man auch fündig, ist ja klar. Aber diese Frage, die Sie mir gestellt haben, die zielt auf ein Plus, auf die Habenseite von Kirche. Was wir an der Kirche haben, ist das, was gut ist, was gesetzt ist, was geschenkt ist, was jemand für uns wollte. Also, das wäre dann nicht das, was Menschen aus der Kirche machen oder auch gemacht haben. Es wären nicht die Fehler, die schlimmen Geschichten der Kirche, auch nicht die Fehler der Gegenwart, nein. Ich will es so ausdrücken, die Habenseite ist das, was sich der Erfinder von Kirche dabei dachte, als er Kirche erfunden hat. Es ist der Vorzug, das Potenzial, es ist der Gewinn, ich will auch sagen, es ist die Schönheit von Kirche. Ja, Kirche hat tatsächlich einen Erfinder. Sie ist nicht zufällig da, sondern gewollt. Sie verdankt sich einem kreativen Gedanken, einer Idee, einem Wort. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So etwa sagte der Erfinder, als er den Adam geschaffen hatte. Und deshalb erfand er die Partnerschaft, das Miteinander von Mann und Frau. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine glaubt. Das sagte der gleiche Erfinder, als er sich dem Abraham offenbart hatte. Vermutlich wusste er oder ahnte er, wie das sein würde, wenn Menschen alleine glauben, wenn sie sozusagen in ihrem Glaubenssaft schmoren oder in kleinen Kreisen nur für sich eben die Bibel lesen, das wusste er. Aber der Erfinder meinte mit Kirche nicht einen kleinen Zirkel, nicht eine Elite von besonders frommen Leuten. Er meinte das Volk, sein Volk. Ursprünglich war das ein Volksstamm, genannt Jakob oder Israel, der Stamm, aus dem das Judentum hervorgegangen ist. Der Erfinder verstand sich als Vater dieses Volkes, und wie kein anderes Volk hat er ihm diese Idee von Gemeinschaft mitgegeben. Und das Judentum hat das auch gelebt und lebt es noch. In Abgrenzung zu anderen Völkern, zu anderen Religionen, zu anderen Gemeinschaften. Israel. Israel ist tatsächlich in einem gewissen Sinne das Urbild von Kirche, von gemeinsamem Leben im Sinne des Erfinders. Und die ganze jüdische Bibel, also unser Altes Testament, ist von diesem Gedanken durchzogen: Gemeinschaft gelingt nur als Gemeinschaft mit Gott. Ohne Gott zerbricht sie, wird sie zum Krieg oder zur Hölle. Gemeinschaft gelingt nur als Gemeinschaft mit Gott. Sie und ich heute Abend. Ich glaube, wir wären nicht hier, wenn der Erfinder des gemeinsamen Lebens es dabei belassen hätte. Wenn er nicht Lust verspürt hätte, den Segen einer solchen Gemeinschaft auch anderen Völkern, ja, der ganzen Völkerwelt zuteil werden zu lassen. Nach Auskunft der Bibel hat er dazu jemanden auf die Erde gesandt, der von Beruf ebenfalls Erfinder war. Neben vielen anderen Tätigkeiten, die er sonst ausübte, Prediger war er, Zimmermann, Arzt, Berater und manches andere mehr. Dieser jemand sammelte eine kleine Gruppe von Anhängern um sich und schon bald wurde deutlich, diese Leute, man nannte sie auch Apostel, sie sind das Urgestein dessen, was einmal weltweite Kirche heißen würde. Sie haben die Jesus-Idee in die damalige Welt hinausgetragen und haben eine ganz gewaltige Bewegung dadurch ausgelöst. Sie predigen. Sie sagen, in Jesus Christus hat die Herrschaft Gottes begonnen. Er wird Juden und Nichtjuden zu einer großen, zu einer weltweiten Gemeinschaft zusammenbringen. Sie predigen auch, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist der Herr. Herr heißt auf Griechisch Kyrios. Das Wort Kirche ist eine Übersetzung von dem Wort Kyriake. Und das heißt nichts anderes als dem Herrn gehörig, dem Kyrios gehörig. Da kommt das Wort, unser Wort Kirche her, dem Herrn gehörend. Wer also getauft ist und an Jesus Christus glaubt, gehört dem Herrn. Wer dem Herrn gehört, ist Kirche. Und diese Kirche, diese weltweite Kirche Jesu Christi, hat immer drei Merkmale. Und über die möchte ich heute Abend sprechen. Sie, die Kirche, lebt aus der Verkündigung. Das ist das eine. Sie, die Kirche, wirkt nach außen, wirkt in die Welt durch Liebeswerke. Stichwort Diakonie. Das ist das zweite. Und die Kirche wird zusammengehalten durch Gemeinschaft. Das ist das dritte. Koinonia nennt man diese Gemeinschaft auch. Meine Antwort also auf die Frage, was wir, ja was die ganze Welt an der Kirche hat, lautet demzufolge, Sie, die Welt und wir haben die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und sich dieser Jesusbewegung anzuschließen, weil es Verkündigung gibt. Zweitens, Sie, also die ganze Welt und wir, profitieren von der Liebe, mit der Christen gegen Ungerechtigkeit ankämpfen und auch Not lindern, weil es Diakonie gibt. Und drittens, Sie, die Welt und wir, erleben eine neue Form von Gemeinschaft, weil es dieses Leben, dieses von Gott gewollte Leben gibt, das sich mit keiner anderen Gemeinschaftsform vergleichen lässt. Diese drei Themen sind es, diese drei Kreise. Und sie will ich jetzt in drei Teilen vertiefen. Und ich beginne mit dem zuletzt genannten, mit der Gemeinschaft. Also, was wir an der Kirche haben, das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit realen Menschen, die meine Geschwister sind. Meine Geschwister, die kann ich mir nicht aussuchen, die soll ich mir auch gar nicht aussuchen. Das ist das Wesen von Koinonia, von Gemeinschaft im Sinne Gottes. Ich erkläre das ein bisschen. An einem Ausflugslokal lese ich einen Spruch, der heißt, ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos. Wie ist das eigentlich mit der Kirche? Ein Leben ohne Kirche ist für viele durchaus möglich, aber ist es auch sinnlos? Geht es nicht auch ohne Kirche? Es gibt Gläubige, die sagen, ja, es geht ohne Kirche. Meine Gemeinde, das ist der reinste Horror. Lauter schwierige Menschen, die mir auf den Nerv gehen. Die Formen sind veraltet, keine jungen Leute im Gottesdienst, die Predigt ist nicht das, was ich erwarte, sie ist langweilig und lebensfern. Ich brauche das nicht, sagen diese Leute. Ich hole mir den Input aus dem Internet, da gibt es sehr viel Gutes. Kirche und Gemeinde, das muss mir etwas bringen, insbesondere der Gottesdienst. Die Lehre, der Lobpreis, die Geschwister, alles das muss mir gut tun, sonst gehe ich da nicht hin. Diese Haltung, sage ich, beruht auf einem Irrtum. Ich meine, dass Sie, diese Haltung, gläubige Menschen vor dem geistlichen Erwachsenwerden hindert. Denn nicht die Gemeinde und damit Jesus als Haupt der Gemeinde muss mir etwas bringen. Es ist genau umgekehrt. Gott hat einen Anspruch auf mein Leben. Er hat das Recht darauf, dass ich ihm etwas bringe. Und zwar, mich selber soll ich bringen. Die Bibel spricht sogar von einem ihm wohlgefälligen Opfer. Meine Person mit ihren Gaben und Schwächen und Nöten soll ich so in die Gemeinschaft einbringen, dass der Heilige Geist daraus etwas machen kann. Die Bibel spricht im Bild vom Leib, dass er daraus einen Leib formen kann, den Leib Christi. Es geht also gar nicht um meine Gefühle und um meine Bedürfnisse beim Thema Kirche. Es geht um Jesus Christus. Es geht um sein Wort und um seinen Auftrag. Es wird also deutlich, glaube ich, es gibt keinen Glauben ohne Gemeinde. Es gibt keine Annäherung an Gott ohne dieses von ihm erfundene Miteinander, das manchmal auch eine Zumutung ist. Im Glauben kann ich nur dann wachsen, wenn ich mit anderen zusammenkomme, wenn ich rede und bete und Abendmahl feiere und lache und weine. Gemeinsames Leben, das geschieht da, wo mir Vergebung zugesprochen wird, wo jemand die Hand mir auflegt und mich segnet, wenn ich dem Bruder oder der Schwester auch räumlich nahe sein kann. Sie merken, Covid-19 macht das zurzeit ziemlich schwierig oder unmöglich, aber diese Zeit wird vorbeigehen. Und vielleicht ist das für die Christenheit eine Chance, neu zu entdecken, neu wertzuschätzen, was wir an der Kirche haben. Man kann sehr dankbar sein für die Möglichkeiten der digitalen Formate. Auch der heutige Abend würde ohne das nicht gehen. Aber diese Formate ersetzen nicht, was die Gemeinde im Innersten ausmacht. Dieses reale Miteinander. Wirkliche Beziehungen sind immer leiblich, haben immer etwas mit Nähe zu tun. Sie leben vom Augenkontakt, von der Berührung. Michael Herbst schreibt, Gottes Geist schafft immer das Leibliche. Die Rettung der Welt ist keine E-Message und auch kein Gott-Blog, sondern er kam leiblich. Er kam als Mensch, als Fleisch und Blut. Er wurde geboren, er starb, er stand auf von den Toten, und zwar nicht symbolisch, sondern leiblich. Und das prägt die Kirche. Was wir an der Kirche haben, das ist echte leibliche Gemeinschaft. Mein erster Gedanke. Der zweite. Was haben wir, was hat die Welt an der Kirche? Sie und wir, Wir haben die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und sich der Jesusbewegung anzuschließen, weil es Verkündigung gibt. Verkündigung ist dieses zweite Wesensmerkmal der Kirche. Das Evangelium von Jesus Christus wurde ja von Anfang an verkündigt auf der ganzen Welt und unter zum Teil großen Schwierigkeiten und mit Verfolgung. Menschen kamen und Menschen kommen zum Glauben. Die weltweite Kirche Jesu Christi wächst. Es ist mir wichtig, das zu sagen. Die Kirche schrumpft nicht. Die Idee des Erfinders ist, dass einmal die ganze Schöpfung durch diese Gemeinschaft transformiert, also verändert wird. Gemeinsames Leben unter der Herrschaft Gottes. Diese Herrschaft ist im Kommen. Sie nimmt Gestalt an, wenn auch mit großem Widerstand und manchen Anfechtungen. Aber das Wort Gottes wirkt. Es wirkt Buße, es wirkt Umkehr, es kommen Menschen hinzu, sie lassen sich taufen, sie werden Teil der Gemeinde. Wenn ich also über Kirche und Verkündigung rede, muss ich auch über das reden, was oft unter den Tisch fällt oder was manchmal auch einfach verschwiegen wird. Kirche wächst durch Mission, jedenfalls aufs Ganze gesehen, weltweit gesehen. China, Südamerika, Afrika, das ist für uns unvorstellbar, was da gerade geschieht, aber es ist anhand von Zahlen leicht zu belegen. Kirche ist ein Erfolgsmodell. Sie ist nicht auf dem absteigenden Ast und es gibt sie auch in Europa und es gibt auch in Deutschland, auch hier im Württembergischen, wachsende Gemeinden. Gottes Wort wird gepredigt und fällt auf fruchtbaren Boden mit unvorstellbaren Folgen. Menschen werden geheilt, Sünde wird vergeben, Hoffnung strahlt auf. Und ich glaube manchmal, je dunkler und schwieriger die Zeit, desto stärker wirkt diese Kraft. Nun gibt es ganz sicher solche Hoffnungsgemeinden, vielleicht auch bei uns, aber ich denke, im Vordergrund stehen bei vielen eher die Enttäuschung und die Hoffnungslosigkeit. Woher kommt das? Woher kommt dieser Geist der Depression in der Kirche? Woher kommt der Gegenwind? Ich will eine Antwort versuchen. Es gibt in unserer säkularen Gesellschaft ja große Vorbehalte den Kirchen gegenüber. Und daran sind zumindest die großen Kirchen auch mitschuldig. Da gibt es schlimmes Versagen, das muss man nennen und sich auch dazu bekennen. Es gibt allerdings auch handwerkliche und organisatorische Mängel. Aber darüber will ich nicht reden. Es werden nämlich darüber hinaus auch Vorurteile gegen die Kirchen gestreut und gezüchtet. Und das betrifft oft gute und fromme Gemeinden. In den Medien wird kolportiert, dass gläubige und engagierte Christen, ich zitiere, reaktionäre Frömmler sind, homophob, bildungsfeindlich, spaßfeindlich, voller Vorurteile und politisch auch noch rechts. Das ist offenkundig nicht die Wahrheit, aber es wird gehört und es wird verbreitet und es mobilisiert Kräfte in der Gesellschaft gegen den Glauben, gegen Gottes Wort. Und jetzt passiert Folgendes. Diese Dinge lösen in den Kirchen eine gewisse Panik aus. Gerade die großen Kirchen, sie wollen das nicht. Sie wollen ernst genommen werden. Sie wollen mitreden im gesellschaftlichen Diskurs. Man möchte dazugehören. Man möchte politisch relevant sein. Und was tut man? Man passt sich an. Grundlegende Aussagen des Glaubens werden aufgegeben, etwa die Unantastbarkeit und der Schutz des menschlichen Lebens. Das jedoch widerstrebt der Idee von Kirche. Das schadet ihr. Was folgt daraus? Ich sage, Anpassung macht die Kirche nicht fit für die Zukunft. Es ist die Verkündigung. Es ist das Wort der Bibel, die einzige Quelle. Denken Sie an den ersten Abend hier. Es ist das Wort der Bibel, das einzig wirksame Antiserum gegen das Gift der Zersetzung, der Unterstellung und der Verdrehung. Und wenn die Gesellschaft auch in Zukunft etwas an der Kirche haben will, dann muss dieses Wort gepredigt und gehört werden. Das Evangelium hat verändernde Kraft. Es wirkt auch politisch. Es rückt die Menschen ins Licht. Es rückt die Menschen ins Licht, die im Schatten der Gesellschaft stehen. Die Alten, die Gebrechlichen, die Geschwächten, die Kranken. Das Evangelium hat aber auch noch eine andere Kraft. Es stutzt solche Leute zurecht, die sich selber gerne groß machen, zu wichtig nehmen, andere ausboten. Schwache und Starke, Alte und Junge, altmodische und postmoderne, unterschiedliche Lebensstile finden zueinander. Und das ist wirklich zukunftsweisend. Das hat Zukunft, auch wenn die Zahlen bei uns vielleicht etwas anderes sagen. Manche Gemeinden sind klein, aber sie sind stark. Sie strahlen auf ihre Umgebung aus, sie machen Menschen neugierig. Woran liegt das? Es liegt an der Verkündigung. Das liegt an der Art, wie gepredigt wird, wie Menschen ernst genommen werden in der Gemeinde, wie man sie begrüßt, ob für die Kinder zum Beispiel ein Programm da ist und ob man vermisst wird, wenn man nicht da sein kann. Das macht es aus. Was wir an der Kirche haben, ist nicht nur eine Verkündigung, die zur Entscheidung ruft. Es sind Menschen, die ihren Glauben mit Entschiedenheit leben. Das haben wir auch an der Kirche. Mein dritter Gedanke: Was die Welt und was wir an der Kirche haben, das ist eine neue Kultur des Miteinanders. Stichwort Diakonie. In Apostelgeschichte 2, wir haben den Vers schon gehört, da wird berichtet, dass die Christen in der Urgemeinde in Jerusalem alle Dinge gemeinsam hatten. Sie lebten in so einer Art Gütergemeinschaft. Und sie kamen täglich zusammen, um ihre Gottesdienste zu feiern. Die erste christliche Gemeinde war dafür bekannt, für ihre Großzügigkeit und für die Armenfürsorge. Das war in der Antike völlig unmöglich, muss man fast sagen. Man kannte das einfach nicht, dass eine Gesellschaft sich um ärmere, um schwache Mitglieder kümmerte. Die erste Gemeinde lebte das vor. Da litt keiner Hunger. Da wurde gespendet, geopfert. Diese Leute klebten nicht an ihrem Besitz. Reiche sorgten für die Armen, und zwar ohne, dass die Armen es spürten oder zu spüren bekamen. Das wurde nicht angeordnet. Das geschah wie von selbst. Und das machte Eindruck in der Stadt. Das Umfeld wurde aufmerksam. Was heißt das für heute? Das heißt, in einer lebendigen Gemeinde bekehrt sich nicht nur das Herz, sondern auch der Geldbeutel. Da wird geteilt und geholfen. Christen haben offene Augen für die Not. Sie haben ein Gespür für Ungerechtigkeit. Christen in der Gemeinde haben ein Bedürfnis, Lebensbedingungen zu verbessern, die Bedingungen der anderen. Solche Fürsorge zeigt sich auch in der Art, wie Leute mit ihrem Geld umgehen, wo sie einkaufen, ob sie teilen, ob sie verzichten können. Und ich glaube, so wirkt diese Kultur in die Welt hinein und sie ist mit der Gemeinschaft und mit der Verkündigung ganz eng verbunden. Diakonie ist jetzt kein Luxus, den sich manche Gemeinden nicht leisten könnten. Sie ist eine Wesensäußerung der Kirche. Sie ist das, was Verkündigung und Mission überhaupt erst glaubhaft macht oder unglaubwürdig. Was wir an der Kirche haben, das ist die von Jesus gezeigte Nächstenliebe und die Ordnung, die sich daraus ergibt, die Verpflichtungen. Aber dieser diakonische Bereich hat noch eine andere Seite. Und diese andere Seite nenne ich die Schönheit der anderen entdecken, nicht nur die Not. Ich erkläre das kurz. Im Neuen Testament wird betont, dass die Zusammenkünfte der ersten Christen geprägt waren von Freude und einer aufrichtigen Herzlichkeit. Sie waren einmütig, sie mochten einander, sie waren gerne zusammen. Das klingt wie vieles zu schön, um wahr zu sein, aber ich glaube, es war so und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Christen sehen nicht nur die Not der anderen, sondern auch ihre Schönheit. Sie achten nicht nur auf die Schwächen, nicht nur auf die Defizite, die man ja oft zuerst sieht, sondern sie achten in der Gemeinde auch auf die Stärken der anderen, auf die Liebenswürdigkeit der Geschwister. Sie sehen mit den Augen Gottes. Das ist neu. Christen sind wie eine Familie. Damals war es so, sie haben zusammen gegessen, sie haben eigentlich alles zusammen gemacht. Und der Evangelist Lukas betont, dass diese Herzlichkeit echt war. Sie war nicht gespielt. Das Lächeln war nicht erzwungen. Die waren einfach gern zusammen, obwohl sie sich ja auch sehr verschieden waren und obwohl, wie man dann auch den Text nicht nehmen kann, einige Konflikte auch in dieser Gemeinde zu bewältigen waren. Was heißt das für Sie, für mich, für die Kirche? Die Antwort will ich so geben: Was wir an der Kirche haben, das ist nicht nur die Fürsorge, nicht nur der Blick auf die Not und auf die Schwächen der anderen, sondern auch der Blick für das Vermögen, für die Gaben, für die Schönheit der anderen. Dazu dient Kirche. Sie soll die Würde, die Persönlichkeit der anderen entdecken und dafür dankbar sein. Das ist auch Diakonie. Diakonie ist grenzüberschreitend, nicht nur im Dienen, sondern auch in diesem Entdecken und im Dankbarsein für die anderen. Dazu gehört auch Folgendes: andere Völker, Nationen, Hautfarben. Das sind Geschöpfe Gottes, das sind Erfindungen dieses einen großen Gottes, der Freude an der Vielfalt hat. Deshalb bedeutet Kirche prinzipiell Weltoffenheit, Neugier auch im Entdecken von fremden Kulturen, Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten, so wie es die Apostel getan haben. Das braucht natürlich Raum. Dazu muss ich mich selber erst einmal darauf einstellen. Ich muss mich umsehen. Ich muss lernen, Menschen wahrzunehmen. Ich muss ein Gespür für andere entwickeln, für das, was sie brauchen, aber auch für das, was sie geben können. Und dann muss ich auch lernen, Worte zu finden, richtige Worte zu finden, die andere nicht bedrängen, nicht belehren, aber auch nicht hinterm Berg halten mit dem, was Christen zu sagen haben. Ja, wir haben sehr viel an der Kirche und Sie merken es, wir haben auch noch viel zu lernen und viel zu tun. Drei Gedanken habe ich entfaltet. Und ich möchte zum Schluss noch drei Hoffnungsgedanken nennen, die ich sehe im Moment. Ich sagte, Christsein braucht einen Raum, in dem es wachsen und sich entfalten kann. Und dieser von Gott geschenkte Raum ist die Kirche. Und darunter verstehe ich nicht eine bestimmte Form von Kirche, sondern die weltweite Gemeinschaft der Christen. der von Gott herausgerufenen. Was wird in Zukunft prägen? Was wird diese Gemeinschaft erkennbar machen? Drei Hoffnungsgedanken dazu. Der erste: entschiedenes Christentum. Es wird ja viel im Moment vom Mitgliederrückgang in den Kirchen gesprochen. Ich glaube, dass diese Entwicklung zu einem Entscheidungschristentum führen wird, noch stärker als das schon ist. In unserer Gesellschaft werden aufs Ganze gesehen weniger Menschen zur Kirche gehören, und daran soll man auch nichts schönreden, und doch glaube ich, Kirche wird insgesamt gewinnen. Das Wozu, die Rolle der Kirche, wird nämlich erkennbarer werden. Das Wort Gottes, das Evangelium, wird deutlicher hörbar und wirksam werden. Warum sage ich das? Das Wort vom Kreuz, diese schwierigen Dinge unserer Botschaft, das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Sterben Jesu, von der Sünde, vom Gericht und von der Vergebung, das alles provoziert und es erzeugt Gegendruck. Und das ist gut. Menschen werden aufmerksam, weil der Glaube klare Konturen bekommt. Und das zeichnet sich jetzt schon ab. Christen in kleinen, aber starken und lebendigen Gemeinden prägen ein neues Bild von Kirche. Mit großer Hingabe, mit Liebe zu Gott und den Menschen, mit Opferbereitschaft und mit diakonischem Einsatz tun sie das, schärfen die Wahrnehmung für das, was kommt. Mein zweiter Hoffnungsgedanke lautet Vielfalt. Nach dem Zeugnis der Bibel ist Kirche die Ekklesia. Das ist lateinisch, das heißt wörtlich die Herausgerufene, ja, die geheiligte Gemeinde. In unserem Glaubensbekenntnis heißt es: Ich glaube an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wenn ich das bekenne und lebe, dann wird mein Blick auf die Gemeinde und auf die Kirche weiter und auch weitherziger. In dieser Kirche, in dieser Ekklesia, verlieren die Unterschiede der einzelnen Kirchen an Gewicht, auch die Unterschiede zwischen Landeskirchen und Freikirchen. Theologische Unterschiede gibt es, die sind auch spürbar, manchmal trennend, aber ich sehe zurzeit, wie die Nachfolger Jesu aus unterschiedlichen Hintergründen und Konfessionen, wie sie zusammenrücken, zusammenarbeiten, gemeinsam in die Welt hineinwirken. Ein ganz eindrückliches Beispiel dafür ist für mich das Projekt Weihnachten neu erleben. Eine Koproduktion von ICF Karlsruhe, den evangelischen Landeskirchen und der katholischen Kirche. Da wird Jesus verkündigt, professionell, unterhaltsam, vielfältig. Und ich merke daran, im besten Falle wird es so laufen: Die Landeskirchen werden freikirchlicher und die Freikirchen schätzen umgekehrt den Wert und die Möglichkeiten volkskirchlicher Strukturen. Übrigens, das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen ist schon deshalb zukunftsweisend, weil hier dieses Miteinander eingeübt und gelebt wird, das Miteinander der verschiedenen Kirchen. Mein dritter Hoffnungsgedanke heißt Kirche in der Krise. Das wird Sie überraschen als Hoffnungsgedanke, aber ich will das gleich erklären, warum ich das genauso gesagt habe. Das zurückliegende Jahr hat ja für die Kirchen einschneidende Veränderungen gebracht. Das wissen Sie alle und ich denke, viele leiden auch darunter. Die Religion ist vor allen Dingen infolge des ersten sogenannten Lockdowns aus der Öffentlichkeit nahezu verschwunden. Distanz war angesagt, Social Distancing, dort eben wo Nähe und Gemeinschaft und Vertrauen grundlegend sind. Aber da gibt es einen Grund zur Hoffnung. Viele Gemeinden, habe ich beobachtet, viele Gemeinden haben neue Kräfte entfaltet. Sie sind ausgesprochen tapfer und kreativ mit dieser Situation umgegangen. Sie nutzten oder erfanden neue Wege, um das Evangelium in die Häuser und in die Einrichtungen zu tragen. Ich habe in dieser Krisenzeit die intensivsten und die stärksten Gottesdienste erlebt, auf mein ganzes Leben gesprochen, auf mein ganzes Leben bezogen. Diese Gottesdienste gaben mir ein Feeling, eine Geborgenheit inmitten einer aus den Fugen geratenen Gesellschaft. Ich saß da, so wie Sie heute Abend hier sitzen, und ich dachte, Kirche ist eine geniale Erfindung. Kirche ist eine geniale Erfindung. Sie tut gut und sie kann so viel Gutes bewirken. Diese Pandemie hat gezeigt, welches Potenzial in Kirche steckt, welche geistlichen Kräfte sich entfalten können. Sie hat natürlich auch das Gegenteil gezeigt. Sie hat auch gezeigt, was Ängstlichkeit und Kleinglaube anrichten können. Aber die Zuversicht schaut nach vorne. Und dazu möchte ich Sie einladen und dazu bitten, zuversichtlich, vertrauend nach vorne zu schauen. Die Zuversicht schaut nach vorne. Sie schaut auf Jesus, den Erfinder, den Anfänger und Vollender des Glaubens und der Kirche. Ein Leben ohne Kuchen ist sicher möglich, aber sinnlos. Vielleicht ist es deutlich geworden, lebendiges Christsein ohne Kirche und Gemeinde ist unmöglich und es ist auch sinnlos. Und ich bin überzeugt, Kirche steht unter der Verheißung Gottes. Ich kenne keine Gemeinde, in der alles in Ordnung ist. Und doch, hier strahlt die Liebe Gottes hinaus in die Welt. Das ist die Würde, das ist der Auftrag von Kirche. Hierhin ruft Gott Sie und mich. Gemeinschaft, Verkündigung, Diakonie, das haben wir an der Kirche. Und das dürfen Sie auch von der Kirche erwarten. Gott hingegen erwartet von Ihnen, dass Sie dabei bleiben, dass Sie treu bleiben, dass er auf Sie zählen kann. Nur so kann er die Welt verändern und nur dazu hat er die Kirche erfunden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte gerne beten, wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Gott, Heiliger Geist, wir beten dich an. Du rufst uns zusammen als deine Gemeinde. Und immer wieder lässt du uns sehen, was wir an ihr haben. Die Gemeinschaft, die Fürsorge, das einander schätzen, die Verkündigung. Danke für dein Wort. Danke für jede Möglichkeit, dieses Wort zu hören und in die Tat umzusetzen. Herr, Du weißt, wo es fehlt. Du weißt, was schwierig ist, was Sorgen bereitet, auch im Hinblick auf die Zukunft. Die Leere scheint oft verdunkelt. Die Liebe ist manchmal kraftlos und die Gemeinschaft ist unverbindlich oder sie wird angefochten. Wir beten, erbarme du dich deiner Kirche, deiner wunderbaren Erfindung und ihrer Menschen. Stärke alle guten Kräfte. Segne die Arbeit der Hauptamtlichen, der Ehrenamtlichen. Gib doch deinen Heiligen Geist zu einer neuen Hingabe an dich. Wir beten für Menschen, die von dieser Kirche enttäuscht wurden, die sich abgewendet haben. Wir beten für Menschen, die Vorurteile haben. Wir beten für Menschen, die auf dem falschen Wege sind, dass sie das Wort hören, umkehren und gerettet werden. Herr, wir denken an die Menschen heute, die von Covid-19 betroffen sind. Hier, aber vor allen Dingen dort, wo es schwierig ist, wo es keine medizinische Versorgung gibt, in Flüchtlingslagern oder in Ländern, die arm sind. Wir beten für die Menschen, die in echter Not sind, wo im Moment keine Medien berichten, die Menschen im Jemen, in Syrien, die Kinder auf den Straßen, in diesen kaputten Städten. Herr, deine Schöpfung, sie schreit und wir bitten dich, dass du es hörst, dass du ein Ende machst aller Gewalt, aller Not, aller Ungerechtigkeit, dass wir deine Werkzeuge sein dürfen auf diesem Weg. Wir beten, dass du kommst, dass dein Reich kommt. Und wir tun es mit den Worten, die du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank, was wir in der Kirche haben. Wir haben viel gehört. Das dürfen wir sacken lassen jetzt beim nächsten Lied, das wir hören und so gesungen bekommen. Danke. Thank you.
spricht nur immer meinen, passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streitet und sich dennoch lieben kann. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir
ja, gut, dass wir einander haben, so haben wir es zugesungen bekommen und genau so ist es und das haben wir auch heute gehört. Gut, dass wir einander haben in der weltweiten Gemeinde, allen, die zu Jesus Christus gehören und auch vor Ort hier. Ganz herzlichen Dank gilt es an dieser Stelle zu sagen. Zum einen zunächst mal an Dr. Friedemann Fritsch für diesen Vortrag, wo man noch ein Weilchen drüber nachdenken kann, glaube ich, und was mit uns gehen darf und was uns begleiten darf und auch verändern darf in der nächsten Zeit. Ganz herzlichen Dank und wir sind froh über die Verbindung zum Albrecht-Bengel-Haus und wollen auch deshalb auch das Albrecht-Bengel-Haus unterstützen. Das Opfer des heutigen Abends ist für das Albrecht-Bengel-Haus bestimmt. Ist ein spendenfinanziertes Werk. Im Livestream wird es auch eingeblendet. Ja, darf man einfach gerne unterstützen. Informationen zum Albrecht-Bengel-Haus liegen auch hier vorne noch aus. Die TOs, wer sie noch nicht hat, die Zeitschrift vom Bengel-Haus und auch weitere sonstige Informationen. Herzliche Grüße im Bengel-Haus und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Da kommt dann Clemens Hägele, der Rektor vom Albrecht-Bengel-Haus, zum Thema Leben mit Gott, was wir am Gebet haben. Abschluss dieses Verses der Apostelgeschichte. Vielen Dank aber auch allen, die so viele fleißige Hände, die da irgendwo zum Gelingen mit beitragen. Danke ans Musikteam fürs ins Herz hineinsingen der Lieder, der Livestream, Technik und wenn man reinkommt, immer gleich begrüßt, man weiß, wo man hinsitzen darf. Vielen Dank, dass wir auch als Christusbewegung das hier machen konnten in Schopfloch. Herzlichen Dank allen, die einfach zum Gelingen mitgewirkt und mitbegleitet und mitgearbeitet haben. Einfach auch der Hinweis beim auch nach Hause gehen, die Corona-Regeln beachten und wünsche einen guten, gesegneten Nachhauseweg. Bevor wir das Nachspiel dann hören, wird uns Dr. Friedemann Fritsch jetzt noch den Segen Gottes zusprechen.
Geht im Frieden Gottes. und unter seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.